Einen schönen guten Abend. Is anybody here who only speaks English? No? Gut, so dann werde ich es in Deutsch machen. Also, es geht, wie auch angekündigt, so ein bisschen erstmal allgemein, wie gerade der Stand bei E-Mail Encryption ist. Die verschiedenen Projekte, die da gerade unterwegs sind. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr. Und dann geht es ein bisschen auch in so Usability-Demos von AutoCrypt, was ich dann ein bisschen genauer erzählen werde. Das ist das Projekt, in dem ich gerade viel involviert bin. Und zum quasi im dritten Teil geht es dann tatsächlich darum, ein bisschen zu gucken, je nachdem, was für ein Mail-Setup ihr habt, ob ihr das schon jetzt für euch zum Laufen bringen könntet. Also zuerst mal zu der Motivation. Das, ich glaube, ein wesentlicher Punkt, wo die Leute, die jetzt gerade sich damit beschäftigen, von verschiedenen Projekten aus, ist, dass das mit dem dass E-Mail irgendwie eine alte Technologie ist und dass es eben schon immer wieder mal totgesagt wurde. Schon vor 10 Jahren gab es die ersten Totsagungen, aber nach wie vor noch viel benutzt wird und auch für Mobiltelefone quasi der Anker ist, an dem das aufgehängt ist und auch für viele andere Services. Es gibt ein bisschen Absetzbewegungen, also auch von bekannter vielleicht mit, von Facebook zum Beispiel, dass die jetzt versuchen, ihre Account Recovery zusammen mit GitHub so zu machen, dass man sich, wenn man in GitHub ein neues Passwort braucht, dann einfach nur in Facebook einloggt und das quasi umgeht. Es gibt aber einen guten Grund, warum es Sinn macht, nochmal zu schauen, dass vielleicht E-Mail etwas Erhaltenswertes und auch sehr, dass es Sinn macht, das weiter auszubauen und es doch nochmal zu verbessern. Und der Hintergrund ist einfach der, dass das E-Mail-System so eine Art von öffentliches Identifikationssystem darstellt, wo ich mir E-Mail-Adressen mehr oder minder entweder selbst machen kann, wenn ich irgendwie genügend Expertise habe, mir einen Mail-Server aufzusetzen, oder einfach zu jemandem gehen kann, zu irgendeiner Gruppierung, zu einer Firma, zu allem Möglichen, wo ich einen E-Mail-Account mir kreieren kann. Das heißt, dass das Deployment, also dass die Art und Weise, wie E-Mail-Messaging funktioniert, basiert auf einer sozialen Föderation. Also sprich, die verschiedenen Server, die gemacht werden, sind jeweils unterschiedliche Gruppen. Und das ist quasi eine soziale Föderation, weil es gibt auch eine technische und auch eine technische Dezentralisierung. Also Bitcoin ist ein bekanntes Beispiel, wo also eine Software läuft, die dezentral läuft, aber sie ist sozial relativ zentralisiert. Ja, es gibt sozusagen eine Quelle, manchmal streiten die sich, dann sind es vielleicht zwei, aber es gibt sozusagen recht begrenzt eine Gruppe von Leuten, die die Software produziert. Und auch, was dann sozusagen das ganze Deployment erzeugt, was dann zwar Peer-to-Peer ist, aber es ist quasi konzeptionell in gewisser Hinsicht zentralisiert. Und bei E-Mail ist das eben nicht der Fall, was gleichzeitig was Gutes ist, weil es eben nicht in der Kontrolle einer Entität liegt. Und gleichzeitig aber auch eines der Probleme, warum es nicht so einfach ist, neue Sachen zu machen. Weil ich muss relativ viele Player überzeugen, dass sie das wirklich auch deployen. Es gibt auch einige Standards, die eben nicht von allen implementiert werden. Gerade bei IMAP und so den ganzen Protokollen, die sozusagen innerhalb dieses E-Mail-Systems eine Rolle spielen. Und es ist allerdings, wenn man überlegt, dass die derzeitige Entwicklung bei Identifikationssystemen geht halt eher zu Mobilfunknummern, dass sozusagen alles am Mobiltelefon aufgehängt ist. Und das ist halt eine Sache, die extrem proprietär und kontrolliert ist. Ich kann nicht einfach mein eigenes Mobilfunkdings aufmachen und einfach eine eigene Nummer kreieren oder irgendwas machen. Zusätzlich ist es auch noch mit diversen Gesetzen und auch Technologien unterlegt, die das eben alles tracken, welche Zellen und so weiter und so weiter. Das sind eben alles Sachen, die beim Messaging oder bei der Identifikation, die im E-Mail-System verankert ist, nicht der Fall sind. Das heißt, obwohl Gmail sehr dominant ist, gibt es trotzdem auch noch viele andere. in vielen Ländern, in vielen, viele verschiedene Gruppierungen, auch internationale, die ihre eigenen Infrastrukturen betreiben. Vielleicht eine kurze Frage. Wer von euch benutzt eigentlich E-Mail für tatsächlich private Mails, also nicht Arbeit? Ich habe mal eine 22-Jährige gefragt, die meinte, sie benutzt E-Mail nur für Arbeit und Spam. Was anderes sozusagen, sonst macht sie halt irgendwie WhatsApp oder irgendwas. Aber meine Frage an euch ist jetzt einfach mal so, um Eindruck zu kriegen, wer von euch benutzt E-Mail tatsächlich, um private Briefe zu schreiben? Ah ja. Vereinsgeschichten ausschließen. Ja, das war interessanterweise beim Internet Freedom Festival, wo wir jetzt im letzten Monat auch eine Session gemacht haben. Es waren so ungefähr 60, 70 Leute da, war das auch der Fall. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr hier seid, dass ihr euch überhaupt dafür interessiert. Naja, also aus der Überlegung heraus, mal losgelöst davon, dass es viele Probleme gibt im E-Mail-Ecosystem, ist das halt einfach ein herausragendes Feature, dass man sich seine eigene User-Generated ID machen kann und dass nicht von vornherein alles getrackt ist und sowas. Dann ist es so, End-to-End-Encryption, wie ihr wahrscheinlich wisst, PGP, Classic, sage ich mal, ist seit mindestens 15 Jahren, 10, 15 Jahren in der Entwicklung. Und es gab im letzten Jahr zwei PGP-Konferenzen. Das eine war der PGP Summit, das war so eine halb geschlossene Veranstaltung. Und das andere war die OpenPGP Conf. Es gab also auch so einen Split in der, so einen leichten Split in der PGP-Community darüber, wie man die Konferenz macht. Also die einen haben gesagt, wir wollen ein Treffen haben, wo auch jemand von Google kommen kann, und der Gary war auch von Google dann da, und der halt irgendwie dann Sachen sagen kann, ohne dass es sofort irgendwie als Nachricht irgendwo gepostet wird oder so. Das nennt sich dann Chatham House Rules, und das war wiederum von einer anderen Fraktion, die halt meinten, wir wollen solche geschlossenen Sachen, wo man nicht offen über Sachen reden kann, wollen wir nicht haben. Deswegen gab es so einen Split, aber der ist jetzt auch nicht total krass, aber es gab deswegen diese zwei Treffen. Und das ist wiederum der Grund, warum sich Leute mehrfach getroffen haben, die einfach bei beiden Treffen waren und im Zuge dessen dann eben an diesem Autogrip-Projekt, wo ich noch ein bisschen was mehr zu erzählen werde, zusammenkam im Dezember letzten Jahres in Berlin. Und der Hintergrund, warum die sich getroffen haben, ist, dass wir so eine Art von gemeinsamer Sicht, also diese Leute, die involviert sind, entwickelt haben, dass eines der Probleme bei E-Mail-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dass es von Anfang an einen sehr starken Fokus auf sogenannten aktiven Attacken gab. Das heißt, also aktive und passive Attacken, erstmal so als grobes, als grobe Differenz, bedeutet, ein passiver Attacker ist einfach jemand, der nur Daten sammelt und irgendwie alles korreliert, aber quasi in seiner eigenen Ecke. Ein aktiver ist jemand, der wirklich Downgrade-Attacks macht, der irgendwie versucht, Messages so zu verändern, dass irgendwie keine Encryption stattfindet, oder er dann mitlesen kann, indem er irgendwie Keys austauscht. Also klassisches Beispiel, Man-in-the-Middle-Attack, dass jemand beiden Seiten irgendwas vortäuscht und beide denken jeweils, sie reden mit dem Eigentlichen, aber sie reden noch mit einem, der dazwischen ist. Und wenn man versucht, ein Protokoll zu etablieren, was gegen aktive Attacken gesichert ist, ist man wesentlich, also wird es wesentlich komplexer einfach. Und daher kommt auch das ganze Web of Trust in PGP, dass man sozusagen versucht, irgendwie Möglichkeiten zu finden, aktive Attacken zu detekten, dass also irgendwo falsche Keys sind, und eine Art von Sicherheit zu kriegen über dieses Key, was sich auch als so eine Art von Certificate beschreiben lässt. Und das Problem ist, dass dadurch wird es dann so kompliziert, oder wurde es zumindest in der Praxis kompliziert, dass wir in einer Situation sind, wo die meiste Mail, die geschickt wird, einfach Cleartext ist. Also sprich, es für Leute, die passiv Daten sammeln, die gehen dann einfach zu Gmail oder zu ein paar Providern und holen sich einfach die ganzen Mails, und die sind einfach im Klartext da. Das heißt, das war so eine Sicht, die wir quasi geteilt haben letztes Jahr, dass man quasi aus Angst vor dem Tod irgendwie sich runterstürzt irgendwo. Und wir haben gesagt, wir wollen uns vor allen Dingen auf Massenüberwachung im Sinne von passiver Datensammlung konzentrieren. Und wenn man aus der Warte, wenn man das sozusagen akzeptiert, und das ist in der Kryptoszene durchaus schwierig, weil ganz schnell immer über aktive Attacken geredet wird, automatisch quasi. Ah, da kann ja jemand einfach austauschen und so. War das zumindest erstmal eine gewisse Diskussion, die notwendig war, um das überhaupt zu etablieren, dass man so drüber nachdenkt. Dass man erstmal nur versucht, gegen passive Attacken sicher zu werden. Es gibt ein RFC, das ist nach Snowden verfasst worden. Das heißt, ich glaube 7435 oder so, Opportunistic Security. Und das beschreibt genau diesen Zusammenhang. Dass sozusagen, wenn ich versuche, immer eine hundertprozentige Sicherheit auch gegen aktive Attacken zu machen, dann wird es halt sehr schwierig. Und man sollte, bevor man dann einfach Klartext macht, lieber irgendwas Opportunistisches machen. Weil das ist zumindest, wenn nicht jemand massiv an aktive Attacken fährt, hat man da schon ganz gute Karten, dass nicht einfach Daten gesammelt werden können. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, so ein Differenzmerkmal, wo man sehr unterschiedlich unterwegs sein kann. Und das ist durchaus ein Gedanke, der eben schon in diesem RFC und auch in anderen Gruppierungen da ist. Und es gibt dann so, was E-Mail-Encryption angeht, sage ich mal, drei Ansätze, über die ich jetzt ein bisschen mehr was sagen will. Vielleicht zuerst den von dem GNUPG-Team selbst. Das nennt sich Web Key Directory. Das ist relativ einfach, also es ist so ein relativ einfaches Konzept eigentlich. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann nehme ich mir den Domain-Teil und mache darüber im Prinzip so eine Art Canonical Lookup, um zu dem Key zu kommen, der zu der E-Mail-Adresse gehört. Also, wenn ich eine Adresse habe, die heißt x@posteo.net, dann gehe ich zu Posteo und habe da in einem well-known Namespace über HTTPS quasi eine Indirektion auf einen Service, wo ich dann über die E-Mail-Adresse den Key kriege. Das heißt, ich habe dann sozusagen automatisches Key-Lookup, was beim Provider hängt. Und da die Provider eh schon bei der ganzen Mail-Delivery, da geht die Mail ja letztendlich auch hin, drin hängen, ist es, also für Mail-Clients ist es nicht unbedingt normal, HTTPS-Requests irgendwo hinzumachen, um irgendwas rauszufinden. Das ist nicht unbedingt in vielen E-Mail-Clients drin, aber es ist gleichzeitig eine Sache, die auf allen Plattformen verfügbar ist und insofern gemacht werden kann. Und das Web Key Directory braucht natürlich, der Schlüssel muss da irgendwie hinkommen. Das heißt, die Mail-Clients, die das supporten, und das ist, glaube ich, jetzt auch in Enigmail eingebaut, aber noch nicht released, die müssen halt dieses Registrierungsprotokoll sprechen. Also die müssen quasi, wenn ich ein Mail-Client bin und ich habe für meinen User einen Key generiert, dann muss ich den quasi dem Provider irgendwie geben. Und das läuft über einen Mail-Austausch. Also ich schicke quasi eine Mail hin, kriege irgendwie eine Mail zurück und die muss ich irgendwie confirmen. Das lässt sich im Prinzip komplett automatisieren, ist aber, glaube ich, derzeit immer noch nur so halbautomatisch. Also dieser Registrierungsschritt, dass mein Provider meinen Key für andere Leute, die mir mailen wollen, zur Verfügung stellt. Aber das ist sozusagen underway. Das gibt's als IETF-Draft. Kommt von Werner Koch und dem GNUPG-Team und hängt natürlich daran, dass die Provider das unterstützen. Und das wird zumindest bei einigen, wie zum Beispiel Google, wird es sehr schwierig werden. Weil Google hat nach 2013, also nach dieser Snowden-Geschichte, genauso wie andere große Firmen, so End-to-End-Projekte gestartet. Also Google End-to-End heißt das, beziehungsweise dann später Google End-to-End und dann nochmal einen anderen Namen zwischendurch gehabt. Mittlerweile haben sie aber, dass das Ziel war eigentlich, Gmail Ende-zu-Ende verschlüsselt zu machen. Und sie haben sich aber dann auf ein Teilproblem konzentriert, was sie als sehr wichtig angesehen haben. nämlich Key Transparency. Und Key Transparency ist, kommt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Certificate Transparency, geht es im Prinzip darum, dass ich sicher sein kann, dass das, was ich kriege, und in gewisser Hinsicht ist so ein Public Key, so ein Encryption Key, ist so eine Art Zertifikat. Und ich will halt sicher sein, dass es wirklich, dass mir der Provider nicht nur einfach irgendwas gibt. Weil es gibt ein grundsätzliches Problem. Wenn ich den Provider frage, den Zielprovider, wo ich eine Mail hinschicken will, gib mir doch mal den Key für den User, ja, dann ist er natürlich von vornherein in einer absolut perfekten Position, um Sachen auszutauschen. Weil er kriegt ja jede Message. Also der muss nicht noch irgendwie sich in irgendwelche Cisco-Router einhacken oder irgendwas. Der ist ja schon der Provider, da geht jede Message durch. Das heißt, wenn der mir jetzt einfach nur mir persönlich, weil er mein Netzwerk identifiziert oder so, einen bestimmten Key gibt, den er sozusagen nur für mich generiert und ich benutze den und denke, das gehört dem anderen User, ja, dann kann der den einfach ganz silently austauschen, weil er in dieser perfekten Position ist, ne? Das war eine der Motivationen, glaube ich, bei Google, weswegen sie gesagt haben, wir müssen irgendwie ein System haben, was sicherstellt, dass ein Provider nicht einfach unterschiedliche Antworten geben kann, je nachdem, wer anfragt. Und also sprich, wenn ich meinen eigenen Provider frage, was ist mein Key, dann kriege ich meinen Key, wo er weiß halt, ich frage an, also gibt er mir meinen Key. Wenn jemand anders fragt, dann wird halt ein anderer Key geschickt. Wie kann ich das mitkriegen? Dieses Problem nennt sich in der Kryptographie Equivocation, also dass ich sozusagen unterschiedliche Aussagen treffe zu verschiedenen Kommunikationspartnern. Und deswegen haben die sich ganz stark konzentriert über 2 Jahre auf dieses Thema, dass sie das irgendwie verhindern und haben mit Merkle Trees und einem Konzept, das basiert auf einem Forschungspaper von vor 2 Jahren ungefähr, das heißt Connex, wo es im Prinzip eine Fortschreibung von so einer Certificate Transparency Geschichte ist, haben sich damit ganz stark beschäftigt und haben das jetzt auch released. Wird aber nicht in Gmail integriert. Also das haben sie sozusagen mittlerweile aufgegeben. Jetzt haben sie sozusagen nur noch, oder ist zumindest nicht mehr der Plan, jetzt haben sie halt dieses Key Transparency System, was irgendwie auch skalieren soll und was sicherlich an sich auch erstmal eine möglicherweise interessante Geschichte ist, aber diese Key Transparency ist halt bloß ein Problem in der Frage, ein kleines Subproblem in gewisser Hinsicht, in der ganzen Frage, wie bringt man Ende-zu-Ende-Encryption überall hin? Weil da kommt halt ganz viel Usability, was passiert in Bezug auf Key-Loss, also wenn ich, oder Device-Loss, wenn ich mein Device verliere oder sowas. Ganz viele Usability-Fragen. Und die muss ich ja auch alle lösen. Und dann habe ich auch noch Webmail, was auch nochmal speziell ist, weil da bekomme ich den Code, der auf meinem Rechner läuft, von dem Provider. Wo er sozusagen, wenn ich dann Ende zu Ende mache und ich bekomme aber den Code eigentlich von dem Provider, kann ich natürlich immer auch modifizierten Code bekommen, der einfach noch irgendwas leakt oder so, ne? Also hat bei Webmail nochmal ein Spezialproblem, was ich jetzt bei Debian zum Beispiel nicht habe. Wenn ich in Debian irgendwie meinen Mail-Client installiere, dann ist der unabhängig vom Provider. Da kann der Provider nicht einfach mir irgendwas unterschieben oder so. Also sprich, da gibt's eine ganze Menge Probleme, die man da irgendwie lösen muss. Und Key Transparency ist eben nur eins. Und das wird bei Web Key Directory, was jetzt das erste System war, was ich gerade angesprochen habe, was es sozusagen derzeit gibt, was auch schon in GNU-PG eingebaut ist. Da gibt es dann diesen speziellen Lookup, der gemacht wird. Und die wollen jetzt halt schauen, dass sie das möglichst viele Provider machen. Mal schauen. Provider sind in der Hinsicht relativ konservativ, weil das ist ihre Business-Infrastruktur und sind da nicht so ganz leicht dabei, da irgendwie Sachen dazu zu machen. Vor allen Dingen, wenn sie so ein bisschen einen Job als Certificate Authority übernehmen. Dann ist man sozusagen auch nochmal ein anderes Target, ne, für Hacker und so, da irgendwie reinzukommen und irgendwas zu ändern. Das wird sich also zeigen. Es gibt ein zweites Problem, was unterschiedlich eingeschätzt wird bei dieser Geschichte. Und das betrifft auch die Key-Server. Wie man jetzt, ich weiß nicht, wie ihr eure Keys bekommt, entweder wahrscheinlich inline, indem sie jemanden schickt, oder indem ihr einfach ein Lookup macht auf dem Key-Server. Und wenn man einen Lookup macht auf dem Key-Server oder das auch macht über Web Key Directory, also dass man einfach den Provider fragt, wo man hinschicken will, hat man das Problem, dass man quasi einen unauthenticated anonymous Lookup erlaubt. Ja, also sprich, jeder kann das machen. Das ist auch der ganze Sinn der Sache so ein bisschen an der Stelle. Und das Problem daran ist natürlich, dass das auch Spammer machen können. Also derzeit ist Spam im E-Mail-Ökosystem nicht mehr so ein großes Thema, weil es eine Kombination von Content-Filtering und IP-Trust-Geschichten, also dass Provider sozusagen Trust-Level kriegen, die in Real-Time evaluiert werden. Und dadurch halt das mit dem Spam einigermaßen eingegrenzt wurde. Wenn jetzt aber tatsächlich relativ viel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet, dann fällt zumindest ein Teil dieser Anti-Spam-Infrastruktur weg. Und das ist eben natürlich für Spammer dann einfach, eine große Datenbank anzulegen mit all den Schlüsseln und einfach Sachen verschlüsselt zu schicken. So, das ist zumindest eine Sache, da, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Ansichten, die sagen, naja, wir gucken dann mal, wenn wir das Problem haben, so nach dem Motto. Und es gibt einen, der lange bei Google gearbeitet hat, Mike Hearn, der hat auf der Messaging-Mailing-Liste, wo allgemein über verschiedene Formen von Messaging und Krypto diskutiert wird, hat er mal ein recht langes Posting gemacht, wo er das aus seiner Sicht erläutert. Also warum das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Spam und einem offenen System, weil E-Mail ist anders als WhatsApp ein offenes System. Sobald ich die Adresse habe, kann ich einfach hinmailen. Ne? Während ich sonst bei diversen Messengern erstmal den Kontakt etablieren muss. Also die andere Seite muss akzeptieren, ja. Bei Frema zumindest ist es, glaube ich, so und auch bei einigen anderen. Und das ist eben bei E-Mail nicht der Fall. Und wenn man also ein offenes, Ende-zu-Ende verschlüsseltes Messaging-System hat, dann ist halt die Spam-Frage immer ein Thema. Das wird sich also noch zeigen, wie da die Auswirkungen sind und wie auch die Provider das dann sehen. Also jetzt zum Beispiel für Gmail ist es wahrscheinlich nicht so einfach, sowas zu deployen, weil die natürlich, wenn sie ein Spam-Problem kriegen, dann halt ein massives, ne? Und für sehr viele User. Das heißt, da bin ich mal gespannt sozusagen, wie da die Reaktionen sind. Aber das läuft auf jeden Fall und ich denke mal, dass da auch einiges passieren wird in den nächsten Monaten, was auch veröffentlicht wird. Dann das zweite Projekt, was es schon eine ganze Weile gibt, ich glaube seit 4 Jahren oder so, ist die PEP Engine. Das ist, ich glaube, Pretty Easy Privacy ist das Ding. Wir haben übrigens in der Autogrip-Gruppe gesagt, es darf nirgendwo in unserem Text irgendwas mit easy auftauchen oder good oder so, weil das ist sozusagen verbrannt. Aber los, wenn man sagt, das ist alles ganz easy. Aber losgelöst davon sind die seit einiger Zeit schon dabei. Und da ist der Ansatz, dass sie quasi so eine Art von Open-Source-Produkt liefern, eine Library, und die eingebunden werden soll oder kann in alle möglichen Mail-Clients. Und diese Library kümmert sich quasi darum, das mit den Schlüsseln klarzukriegen und auch die Encryption zu machen und das dann eben möglichst auf allen Plattformen. Das ist natürlich ein ziemlicher Entwicklungsaufwand, auf mehreren Plattformen sozusagen was gleichzeitig anzubieten. Und deswegen haben sie auch sich sehr frühzeitig schon um viel Funding bemüht und haben halt sind dabei, da eben jetzt auch, es gibt schon teilweise Releases in verschiedenen Bereichen, das eben weiter fortzuführen. Das wird auch in Enigmail integriert zum Beispiel. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie der Status in den verschiedenen Plattformen und Bereichen ist. Ich glaube, da passiert gerade noch eine ganze Menge. Ist aber eben der Ansatz, dass ich quasi einen Code habe, der von allen möglichen Leuten benutzt wird. Und der dritte Ansatz, der eben Autocrypt heißt, der sich jetzt erst seit ein paar Monaten quasi in Entwicklung befindet, der dreht sich darum, dass wir sagen, wir wollen gegen passive Attacken, also gegen reines Datensammeln, wollen wir ein System haben, was funktioniert, auch wenn die Provider nicht mitmachen, also auch wenn Gmail nicht mitmacht. Also wir haben sozusagen nicht als Vorbedingung, dass die Provider erstmal irgendwas ändern, damit ich dann im E-Mail-Client irgendwas machen kann, was sozusagen damit arbeitet, sondern wir sagen, das ist es ist günstiger, wenn wir es schaffen, dass das rein von den End-Devices gemacht werden kann, ohne dass die Provider sich ändern müssen. Das ist zumindest eine große Differenz zu dem Web Key Directory Ansatz von dem GNU-PG-Team. Es ist was Ähnliches, was auch, es ist eine ähnliche Sicht, die auch, denke ich, von den PEP-Leuten geteilt wird. Dass man sozusagen von den End-Devices ausguckt. Der zweite Punkt, der in AutoCrypt, sozusagen, den wir da vor uns gefunden haben, ist, dass wir nicht eine Implementierung überall hinbringen wollen, sondern dass wir Gespräche und Protokolle spezifizieren. Also wir reden sozusagen miteinander, die verschiedenen Implementierer, und gucken halt, was ist das Minimale, was wir brauchen, damit wir diese Art von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinkriegen. Und das Grundkonzept ist, dass man im Prinzip, wenn dass die Keys in-band transferiert werden, das heißt also innerhalb der Mail-Messages. Wenn ich also eine Mail schicke zu jemandem, dann hängt in einem Header, also eine Sache, die normalerweise von Mail-Clients nicht angezeigt wird, hängt Informationen über den Key und noch ein bisschen was mehr dran. Und die andere Seite kann dann einfach, wenn diese Mail so ankam, das nehmen und zum Verschlüsseln verwenden. Das heißt, es gibt keinen Key-Server-Lookup oder irgendwas in der Art. Und die Mail kommt in gewisser Hinsicht über so transportauthentifizierte Kanäle. Also ich mache keinen anonymen Lookup, ich muss diesen Key auch nirgendwo veröffentlichen. Einfach die Tatsache, dass ich eine Mail schicke, erlaubt der Gegenseite sozusagen an mich zu verschlüsseln. Das geht an der Stelle auch, hilft es in Bezug auf das Spam-Problem. Weil diese Keys, die sind nicht so leicht zu sammeln. Weil die sind nirgendwo in dem Sinne zentral vorhanden, wo man sie abrufen könnte, wie auf einem Key-Server oder wie bei Web Key Directory, sondern die befinden sich halt in diesen Messages. Das heißt, die Spammer müssen es irgendwie schaffen, ihre Erzfeinde, weil die E-Mail-Betreiber sind ja sozusagen die automatisch diejenigen, die versuchen, gerade nicht es den Spammern einfach zu machen, von denen irgendwie die Keys zu kriegen, weil die kriegen die Keys natürlich mit. Ich habe eine verschlüsselte, transportverschlüsselte Mail von mir an den Provider. Der Provider hat den Header, also der kennt den Key auch, der sieht ihn sozusagen, während er durchgeht. Und dann wird die Mail weitergeschickt. Und heutzutage ist das meiste schon dann auch über Transportverschlüsselung abgesichert. Das heißt, es kriegt erstmal niemand, auch keiner, der irgendwie in Frankfurt am Denix hängt oder irgendwas, die ganzen Schlüssel mit. So nicht per se. Außer man hat mal wieder irgendwie TLS kaputt gemacht oder so, dann vielleicht doch. Aber erstmal so grundsätzlich nicht so einfach für Spammer an diese ganzen Keys ranzukommen. Wie relevant das ist, da können wir auch noch drüber reden. Die entscheidende Geschichte, denke ich, die in dieser Autocrypt-Diskussion eine sehr große Rolle spielt, ist, dass es dass wir sehr viel in Bezug auf Usability uns überlegen. Also wir wollen ein möglichst minimales System. Wir wollen nicht, dass ein User irgendwas mit Keys entscheiden muss. Kann ich jetzt diesem Key vertrauen oder nicht? Und kann ich ihn importieren oder nicht? Oder will ich meinen Key exportieren? Oder diese ganzen Fragen, die sind sozusagen nicht massentauglich einfach. Die sind einfach nicht, da irgendwie ein mentales Konzept zu haben, was irgendwie ein Public Key ist oder so. Also ist einfach schwierig, weil was ist ein öffentlicher Schlüssel? Ich habe hier irgendwie so einen Schlüssel. Was ist jetzt irgendwie ein öffentlicher Schlüssel? Es ist sozusagen, wenn man nicht irgendwie mit der Mathematik irgendwas zu tun hat oder damit irgendwie was anfangen kann, dann ist das schon mal ein Problem, da überhaupt anzufangen, drüber zu reden. Leute gewöhnen sich dann dran, da irgendwie drüber zu reden, und einige sprechen dann lieber von Encryption Key, also ein Verschlüsselungs-Key oder manchmal auch eine Verschlüsselungszahl, was tatsächlich für viele sozusagen ein bisschen einfacher zu verstehen ist, weil mit Zahlen kann man komische Sachen machen, das ist halt eine Verschlüsselungszahl, damit kann ich irgendwas machen, während sowas wie ein öffentlicher Schlüssel halt keinerlei Assoziationen, die irgendwie hilfreich ist, für einen nicht-mathematischen Background hervorruft. Naja, und die Usability, eine der zentralen Geschichten bei Usability-Problemen ist unreadable Mail. Also sprich, ich bekomme eine Mail, die ich nicht lesen kann. Wer macht von euch gerade PGP in irgendeiner Form? Okay, und wer hat in den letzten, im letzten Monat entweder selbst eine Unreadable Mail gekriegt oder von der Gegenseite gehört, dass sie das nicht lesen kann irgendwie? Ah, nicht so viele. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Problem, was sehr viel auftaucht. Und es gibt, also wir haben auch Kontakt mit verschiedenen Trainern, also in Venezuela und allen möglichen, gerade auf dem IFF auch viel mit Trainern geredet, die also Leuten PGP beibringen, Aktivisten, Anwälten, allen möglichen Leuten, die, wo das wirklich, wo bei denen die Frage dranhängt, ob sie verfolgt werden oder nicht, ja, also ob ein Staat sozusagen hinter ihnen her ist und sie für irgendwas drankriegt oder nicht. Und die sagen halt, dass im Prinzip alle sich einig sind, sie brauchen das irgendwie, ja, es ist irgendwie wichtig, weil sonst ihre staatlichen Provider oder andere einfach alles im Klartext direkt da haben. Aber also sind sich alle einig in dem Kurs, der Trainer und die Leute, die dann halt einen 1-2-Tageskurs machen oder so. Und wenn man dann aber danach fragt, nach 2 Wochen, wer von denen macht es wirklich, dann ist es halt in der Regel niemand. Also alle finden es wichtig, aber keiner sozusagen kriegt es wirklich in seinen Alltag integriert. Das stimmt natürlich nicht, ja? Du wolltest... Genau. Nee, also das, ich, mir geht's, Moment, mir ging's darum, sozusagen diesen Usability-Aspekt, dass der sozusagen einfach ein großes Hemmnis ist, ne? Und genau, für die Allgemeinheit. Und es gibt dann noch zusätzlich das Problem, das gibt's in einigen Staaten, dass allein die Tatsache, dass man PGP verwendet, schon sozusagen ein Problem ist. Oder die Tatsache, dass man einen Rise-Up-Account hat oder irgendwas. Dass das schon ausreichend ist, um vor Gericht verwendet zu werden, als ja, der ist wahrscheinlich irgendwie, ist irgendwie mit irgendwelchen Leuten verbunden, die irgendwas Terroristisches wollen oder so. Das Problem ist einfach, dass es eigentlich ziemlich viel Bereitschaft gibt von Leuten, da sozusagen Sachen auszuprobieren, aber dass sie mit der ganzen Komplexität, die eben mit dieser aktiven Angriffsgeschichte, die PGP Classic versucht zu lösen, oft überfordert sind. Und dann gibt es noch Device Loss, Key Loss und viele andere Geschichten, wenn man es dann wirklich benutzt. Und das eine der Geschichten ist bei opportunistischer Verschlüsselung, dass man im Zweifelsfall, bevor die andere Seite Mails kriegt, die sie nicht lesen kann, lieber Klartext checkt. Und das ist sozusagen so ein gewisser Bruch, weil normalerweise ist es so, naja, wenn ich irgendwie Signal benutze zum Beispiel, dann will ich halt sicher sein, dass das immer verschlüsselt ist. Soll nicht mal zwischendurch irgendwie nicht verschlüsselt sein. Mal abgesehen davon, dass sie in Signal diese SMS, Signal-Message-Geschichte, die verwirrt wahnsinnig viele Leute, dass sie nicht so richtig realisieren, dass die SMS, die sie schicken, auch wenn Signal ihr SMS-Messenger ist, natürlich nicht verschlüsselt ist. Das haben sie ja irgendwann abgeschafft, ne? Vor 2 Jahren oder so, dass die SMS verschlüsselt ist. Aber sie machen weiterhin SMS in Signal. Das heißt, wenn man aus irgendwelchen Gründen plötzlich eine SMS schickt, weil man gerade keine Datenverbindung oder irgendwas hat, muss man sehr genau hingucken, was unten das Symbol sagt. Das ist schon verschiedenen Leuten passiert, dass sie dann dachten, es wäre verschlüsselt, war es aber nicht. Also dieser Mix, der wird allgemein hin als was Negatives empfunden. Bei E-Mail ist es allerdings nicht so unbedingt der Fall, weil bei E-Mail ist es so, dass eh erstmal alle irgendwie von Klartext ausgehen und je nachdem, was ich dem User tatsächlich anzeige, auch nicht die Erwartung da ist, dass alles immer komplett verschlüsselt ist, so unsichtbar quasi. Und die wesentliche Geschichte bei dem Verhindern von unleserlicher Mail oder von Mail, die man nicht lesen kann, ist eben das Bedenken von, was passiert bei Device oder Keyloss und was passiert bei, und das ist das große Thema bei E-Mail, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der Benutzung von verschiedenen Geräten. Wobei ein Gerät zum Beispiel auch ein Webbrowser ist in dem Fall, also einfach Multi-Device, so wird das angeführt. Und das ist eben, wenn ich irgendwie einen K9 habe, also der Vincent von K9, der ist zum Beispiel auch bei den Autocrypt-Geschichten dabei. der Android-App, wenn ich dort jetzt das mache, was auch immer, ist ganz egal, ob ich PEP mache oder irgendwas, und dann habe ich aber noch meinen Webmail-Account, über den ich auch noch reingehe, dann kriege ich plötzlich unreadable Mail. Also ich schicke irgendwie was raus, ich habe mein, sei es mein Header oder PEP-Engine, egal. Die andere Seite sieht das und will dann verschlüsseln an mich. Und ich kann das aber dann in meiner Webmail nicht lesen. Und das ist für jemand, der jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Aufwand reinsteckt, sein E-Mail-Setup zu verstehen und was genau mit der Verschlüsselung ist und so, nervig. Dann sage ich unter Umständen einfach, ich schalte es ab. So, weil irgendwie kann ich die Mail nicht lesen und das nervt mich. Und diese Probleme, da sind wir in, sage ich mal, ist der Grundansatz in AutoCrypt auf jeden Fall ziemlich defensiv. Also sofern wir nicht sicher wissen, dass auf mehreren Devices das gelesen werden kann, lieber nicht der anderen Seite empfehlen, an mich zu verschlüsseln. Ich würde jetzt da mal an der Stelle direkt in so eine, sozusagen eine Usability oder eine UI, die wir gemockt haben, mal reingehen. Da bräuchte ich mal den Bildschirm zu, damit das vielleicht etwas konkreter wird, wie das dann aussieht. Ja. Im Prinzip könnten wir es auch so machen, wenn irgendjemand hier auf meiner englischen Tastatur sich bereit findet. Also, ich brauche einen Freiwilligen, der sich mal in dieses User-Interface setzt. Oh, ist noch nicht da. Ach so. Jetzt kommt was. Ich muss noch kurz Mirroring einstellen. So. Also, eine Freiwillige, einen Freiwilligen. Der einfach nur kurz, ich sag gleich was dazu. Das ist sozusagen das ist der neue Mail-Client. Super simple. Das ist nicht schwer. Also es ist so, dir wurde gesagt, Szenario, ja, dir wurde gesagt, dass du jetzt einen AutoCrypt-fähigen E-Mail-Client hast, den du jetzt gerade installiert hast, und dir wurde auch gesagt, dass du das in den Settings irgendwie einschalten musst und einer anderen Person Bob, die heißt zwangsweise Bob und du bist Alice. Achso. Ja, kann ich. Control ist bei mir Funktion. So? Oh. Ist gut. Genau, also dir wurde gesagt, dass du jetzt einen AutoCrypt-fähigen E-Mail-Client hast und dass du in den Settings das einschalten kannst und dann anfangen kannst, anderen Leuten Mails zu schicken. Und wenn die das auch haben, also wenn die auch einen Client haben, der AutoCrypt kann, dann würde das mit der Encryption sehr einfach sein. Du kannst sprechen dazu, ich kann dich auch übersetzen. So, jetzt hast du gerade enabled, genau. Ich will möglichst wenig sagen. Also, du sollst deine Mail schicken, jetzt musst du sozusagen selbst gucken. Ja, da kannst du zwischen Alice und Bob wechseln. Also das sind sozusagen nicht wirklich jetzt zwei Bildschirme, sondern wir wechseln dann, wenn die Mail geschickt ist. Ups. Genau. Naja, genau. Du musst nochmal nach oben scrollen. Da. Aber ja. Ja, das ist halt mit der Usability immer irgendwas klappt nicht. Sag dir Bescheid, wenn er soweit. Jetzt stabil?
Ja, sollte.
Gut. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich eine Mail schreiben, ne? Also du musst an Bob schreiben, es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen eingeschränkt. Das musst du einfach lesen, ich sag jetzt nichts. Ja, es ist wahrscheinlich ein Tick zu unten ist ein Scrollbalken, also oder einmal Ctrl Minus. Es fehlt nicht viel, also es fehlt nur ein bisschen. Ja, das ist Englisch und ich kann dir auch Deutsch anbieten. So. Muss jetzt, Tippfehler sind egal. Okay. Genau, senden musst du noch, ja. So. Also, Alice hat Bob eine Nachricht geschickt mit Subject Hello. Und jetzt müsste eigentlich noch jemand anders. jetzt musst du changen auf Bob. Genau. Genau, du bist schon auf der Mailbox gerade und dann. Okay. Ja, das Y ist gerade kaputt. Also das, du bist als Bob eingeloggt, ne? Weißt du?
Ach so, hier.
Es gibt da keinen Save-Button, also.
Ja.
Genau. Jetzt hat Bob, es ist, changen die Pfeile einfach, ne? Also. Ihr seht jetzt hier auch an dem Symbol, ne, dass diese Mails hier jeweils verschlüsselt sind. Also ist halt ein UI-Mockup, aber. Und jetzt bist du als Alice eingeloggt oder als Bob? Wenn du als Bob eingeloggt bist und dir die Nachricht von Alice an Bob, also die anschaust, dann steht hier eben Message was encrypted. Also das ist sozusagen grundsätzlich der, vielen Dank, das ist derzeit das, was sozusagen wie das gedacht ist. Also das müssen User irgendwie verstehen. Das ist natürlich ein bisschen so, man muss irgendwie eine Mail schicken und wenn man quasi irgendwie so einen Contact schon established hat, dann und der hat auch Autocrypt, dann muss er es nur irgendwie enablen und dann kann ich einfach encrypten. Also sprich, es sind keine Sachen über Keys irgendwie da, es sind keine, also man muss nicht irgendwie verstehen, was Keys sind oder sowas, sondern hat das halt auf der Ebene. Es gibt eine Sache, die interessant ist. Du bist gleich hingegangen und hast I prefer encrypted. Und das ist auch der Grund, warum bei dem Reply, also wenn ich jetzt eine Mail schicke als Bob an Alice, dann defaultet das auf encrypt. Ja, also dann habe ich sozusagen einfach nur, weil ich Alice eingegeben habe und ich habe den Key. Und Alice hat in ihrem Setting gesagt, I prefer to receive encrypted mail. Deswegen ist der Default hier encrypt. Was du allerdings nicht gemacht hast, glaube ich, ist zu gucken, was da steht, weil niemand liest irgendwelche Sachen, die sozusagen. Weil hier steht, please enable AutoCrypt on only one device. Und hier heißt es, AutoCrypt will encourage your peers to send you encrypted mail. Ne? Und das ist noch nicht ganz ausgereift. Also wir wollen da noch weitere Usability-Tests machen. Weil das Problem ist jetzt folgendes, dass wenn ich jetzt ein zweites Device habe, dann kann ich derzeit, also mit dem AutoCrypt Level 0, wie wir das nennen, nicht einfach... ich kann nicht sozusagen auf zwei Devices das betreiben. Ja, ich kann es nur auf einem Device betreiben, weil wir haben quasi so ein schrittweises Vorgehen. Wir wollen jetzt in den nächsten Monaten das quasi in verschiedenen Clients releasen und im nächsten Schritt dann Multi-Device automatisiert unterstützen. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Der Punkt ist halt hier in den Settings, dadurch, dass hier jetzt steht in den Advanced Settings, I prefer to receive encrypted mail, dass tatsächlich die andere Seite immer defaulten wird auf encrypted mail. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Webmailer habe, der kein AutoCrypt kann, dann kriege ich da halt PGP-Messages. Dann kriege ich da sozusagen encrypted messages und kann sie nicht lesen. Und das ist auch der Grund, warum das unter Advanced Settings ist und hier sozusagen normalerweise gar nicht aufklappt und man Leuten halt einfach nur sagt, mach Enable und das war's, weil der Default ist tatsächlich nicht sozusagen, dass weder das noch das, sondern der Default ist, dass jeder wählen kann, ob er verschlüsseln will oder nicht. Das ist der Default. Und bei Default heißt das, es ist nicht verschlüsselt. Ja? Das heißt, wenn Alice Bob eine Mail schickt und hat in ihren Settings eingestellt, nichts eingestellt quasi, keine Preference, dann wird Bob, wenn er schickt, dann wird dieser Button, wir können das auch kurz machen, das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt als Alice mich einlogge, in den Preferences, die Advanced Settings, das hier zurücknehme und dann eine Mail schreibe, das ist noch wichtig jetzt, an Bob. Hallo? Ich kann auch immer von Hand das Encrypt wieder rausnehmen. Ja, das ist auch eine Sache, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil Menschen in der Regel teilweise Sachen wissen, die Maschinen nicht wissen. Wie zum Beispiel, dass irgendjemand gerade auf Reisen ist und sowieso nur Webmail hat. Und es einfach keinen Sinn macht, jetzt gerade zu verschlüsseln. Solche Situationen gibt's halt, ne? Und da ist es dann halt schwierig, wenn die Maschine das einfach entscheidet und ich kann es quasi überhaupt nicht mehr ändern. Ja, also man könnte jetzt sagen, nein, wenn man encrypten kann, dann muss man bei encrypten bleiben. Aber das ist eben aus der Usability-Perspektive eine Sache, wo wir gesagt haben, wichtig ist, dass die Leute ihre Messages lesen können. Ja, das ist sozusagen deren Interesse. Und wenn sie quasi keine Möglichkeit kriegen, irgendwas zu schicken und die andere Seite kann es lesen, auf ihrem Webmail-Client zum Beispiel, dann ist das nervig. Dann nervt mich dieses Feature sozusagen und ich werde es möglicherweise einfach deaktivieren. Ja. Kann ich es deaktivieren, ohne Zugriff auf meinen privaten Schlüssel zu haben? Ja. Das ist einfach, wie meinst du? Du meinst jetzt.
Kann ich das auch für dich deaktivieren, indem ich eine E-Mail abschicke?
Nee, normalerweise nicht. Weil diese Mail normalerweise überhaupt nicht ankommen wird. Also, zum Beispiel Gmail macht zum Beispiel DKIM, ja, Domain Key Identified Mail. Das heißt, das ist eine Signatur. Das heißt, wenn du jetzt einfach eine Mail schickst in meinem Gmail-Account Namen, dann wird das normalerweise von meinem Mail-Provider einfach gar nicht an mich durchgereicht. Du schickst? Bei mir wahrscheinlich nicht. Und bei Google glaube ich auch nicht, weil Google macht ja auch eine DKIM-Verification, ne? Also ich glaube nicht, dass du einfach ein... Also probier es einfach mal. holger.krekel@gmail.com und schick mir eine Mail. Ja.
Kommt denn dann, wenn man keinen Haken setzt bei Encrypt, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie ein Pop-up vom Absenden so ist unverschlüsselt, irgendwas, denn wenn ich jetzt irgendeinen Nutzer habe, der da nicht wirklich weiß, was er tut oder so, der vergisst das Häkchen zu setzen, einmal klickt auf Absenden, jetzt war da irgendwas an sensible Informationen drin oder so. Also die
Die Grundgeschichte ist, dass wir sagen, der derzeitige Zustand ist Cleartext. Und wir wollen so viele, das ist das, was wir machen wollen, wir wollen so viele wie möglich Cleartext-Messages mit Encrypted-Messages ersetzen, also dass möglichst viel verschlüsselt ist, aber unter der Restriktion, dass es die User nicht nervt. Dass sozusagen nicht irgendwie die Flows unterbricht und man irgendwas nicht lesen kann und genervt ist einfach, ne? Weil das dann meistens das zum Abschalten führt. Und das heißt, an der Stelle fällt derzeit, das ist aber noch pending Usability Tests, glaube ich nicht, dass jetzt zum Beispiel bei K9 oder anderen dann nochmal extra eine Warnung hochpoppt oder so. Ne? Du wirst halt immer diesen, also jetzt hier ist das natürlich irgendwie so dargestellt, also wie das ganz genau visualisiert wird, das hängt natürlich auch von dem Kontext ab, weil das in Enigmail anders aussieht als in K9, was halt einen viel kleineren Screen hat und sowas, ne? Aber das sind, genau, also ich sag mal so, das Ding ist jetzt nicht gemeint als visueller Prototyp, ne? Es ist sozusagen eher, um das Konzept zu verstehen und so ein bisschen den UI-Flow, wie das genau visualisiert wird, das ist dann wirklich auch sehr Mail-Client-spezifisch, weil das eben, also der Vincent zum Beispiel, also auf einem Android oder auf einem iOS-System denkst du da ganz anders drüber nach, als irgendwie in einer Desktop- oder Webmail oder irgendwas Geschichte, muss man dann sozusagen sehr spezifisch dann da lösen, ne? Und das hier ist quasi nur so ein vom Flow her. Ich würde es gerne kurz einmal machen, dass ich die Preferences habe ich jetzt geändert. Jetzt will ich eine Mail schicken. Bob, hallo zum Zweiten. Na, was auch immer. So, die ist weiterhin verschlüsselt, weil Bob hat gesagt, er will prefer encrypted. Ne? Also Bob hat gesagt, er will prefer encrypted. Ich gehe jetzt noch, also ja, das ist eine Kleinigkeit. Es gibt noch ein Feature, das will ich jetzt aber gerade nicht sofort erklären. Ich gehe noch mal auf Preferences und mache bei Bob auch mal zur Symmetrie, schalte ich das ab. Hatte ich das bei Alice auch abgeschaltet? Ich habe es aber beiden abgeschaltet, okay. Hier hat jetzt Alice Bob eine verschlüsselte Mail geschickt. Das Ding ist, wenn man da replied, dann sagt die AutoScript Specification, soll man unabhängig von dem Setting, was da kam, innerhalb der Encryption-Geschichte bleiben. Also wenn es sozusagen encrypted war und ich mache einen Reply auf eine encrypted Mail, ist sozusagen die Recommendation, dass man encrypted bleibt, auch wenn das Setting von der Person, also von Alice in diesem Fall eigentlich, oder von Bob, eigentlich sagt, I prefer to not receive encrypted mail, aber die war ja explizit encrypted. Das heißt, darauf encrypted zu antworten, ist sozusagen normalerweise guter Stil. Und deswegen ist jetzt hier dieser Encrypt-Button auch enabled. Ich nehme den jetzt aber mal raus. Das war jetzt unverschlüsselt. Und wenn ich kann das sozusagen forcen und jetzt ist, oh, jetzt habe ich Alice an Alice geschickt. Naja. Ich schreibe nochmal eine neue Mail, damit das nicht. Kleinen Moment. Was hast du? Ja, gucken wir gleich. Ohne Preferences, ohne Prefer Encrypt. So. Und wenn ich jetzt auf hier, wenn jetzt hier Bob diese Mail sieht, muss kurz hier zurück, wenn jetzt Bob diese Mail sieht, dann ist tatsächlich auch der Reply nicht encrypted. Weil jetzt sind sozusagen beide wieder auf dem Status, dass sie das preferen, das nicht zu kriegen. Und die Idee dahinter ist, das ist eben speziell diese, sage ich mal, Level 0 Geschichte, dass wir das in verschiedene Levels aufteilen. Die Idee dahinter ist, dass wir auf jeden Fall den Schlüsselaustausch im Background haben, dass der sozusagen schon mal funktioniert und dass die User so eine Art von Handlungsfähigkeit haben in Bezug auf, sie können jetzt Encryption verwenden, Aber es ist noch ein bewusster Akt, das ist nicht by default sozusagen. Da muss ich schon zu den Preferences gehen und sagen, ich möchte das immer so haben. Und das machen wir deswegen, weil wir eben in Level 0 noch kein Multi-Device, wir haben noch kein Pairing zwischen zwei Devices. Da haben wir zwar schon Diskussionen und wissen auch schon ungefähr, wie wir es machen wollen, aber das ist sozusagen in Level 0 noch nicht da. Sozusagen eine andere Komplexitätsstufe. Und deswegen machen wir das derzeit so, dass die Entscheidung tatsächlich eine bewusste ist. Und es kann auch sein, dass sich im Zuge der Deployments das zeigt, dass das auch erstmal eine Weile so bleiben wird. Weil es gibt alle möglichen Situationen, die Leute haben, welche Mail-Clients sie verwenden. Und letztendlich wissen sie das selbst dann ganz gut. Also ich habe in meinem Setup zum Beispiel, weiß ich, das ist okay. Da habe ich Prefer Encrypt Yes. Also ich sage allen, ja, verschlüsselt einfach, ist alles okay, ich komme klar. Aber das wird nicht für alle gelten. Und bei Default sollte es halt nicht gelten in Level 0. Genau. Eine Sache, die hier nicht in dem, die hier noch nicht drin ist und die wir jetzt im März bereits einigermaßen sozusagen im Konsens diskutiert haben, ist, dass wir in Level 0 noch eine Sache hinzufügen, die wichtig ist. Das nennt sich Transfer Key. Also wir wollen Leuten ermöglichen, dass sie manuell quasi ein Pairing betreiben. Also die ganzen, sage ich mal, Multiplikatoren, die vielleicht schon PGP-Keys haben und das vielleicht anderen Leuten beibringen wollen, wie sie jetzt zum Beispiel dann AutoCrypt nutzen oder so, die sollen halt in der Lage sein, auch in ihrem eigenen Setup das zu benutzen. Und dazu brauchen sie aber irgendwie die Möglichkeit, diesen Key auch auf ihr anderes Device zu bringen. Ja, also wenn ich in K9 mit Open Keychain, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, Open Keychain in Android und so, Herr Dominik, wenn ich da den Key importieren will und ich habe ihn aber in Enigmail erzeugt irgendwie, dann muss ich ihn ja irgendwie rauskriegen. So. Und wenn wir jetzt noch kein Multi-Device-Pairing haben, was etabliert ist, dann müssen wir irgendeine Möglichkeit geben. Das heißt, das ist noch eine Sache, die bei der Konfiguration hinzukommt. Also abgesehen von dem, was ihr gesehen habt, wird es noch einen Button geben, der halt Transfer Key heißt. Und der erzeugt ein bestimmtes, spezifiziertes Format, was dann von allen MUAs gelesen werden kann, die AutoCrypt unterstützen. Und das kann man dann entweder auf irgendwie Storage tun oder auf einen USB-Stick und halt zu dem anderen Device irgendwie transferieren oder irgendeinen anderen Kanal, den man sich ausdenkt. Und das wird auch mit einem Backup-Code laufen. Also sprich so eine Art von Passphrase, ja, die ich verwende. Und das bedeutet, dass ich diese Mail, die wird dann, das ist eine sogenannte Self-Send-Mail. Das heißt, wenn ich meinen Key generiere als AutoCrypt-Client dann und einen Transfer-Key mache, dann kann ich wählen, dass das an mich selbst geschickt wird. Und damit taucht es in meinem IMAP-Folder auf, meiner Inbox. Ja? Damit kann der andere Client kann das feststellen, dass da plötzlich diese Mail ist und kann halt diesen Key lesen und bei sich importieren. Das ist sozusagen so die Grundidee. Aber das ist halb manuell. Das ist sozusagen in Level 0 ist das nicht jetzt irgendwie komplett automatisiert. Das Einzige, was wir da machen, ist quasi das Format zu spezifizieren. Und dann hängt es ein bisschen von den verschiedenen MUAs ab, wie sie das genau dem User anbieten, wo er das hinbringen kann. Also sei es Copy-Paste oder sei es irgendwie, weil auf dem Android hat man nicht unbedingt einen USB-Stick und so, das ist ja alles ein bisschen unterschiedlich. Aber wir gehen davon aus, dass die Leute, die sich einen Multi-Device-Setting herstellen wollen, dann in der Lage sind, irgendwie das, was sie aus dem Programm rauskriegen, zu dem anderen Device irgendwie zu bringen. Und das ist dann die Geschichte, die in Level 1 automatisiert sein soll. Also, dass ich da sagen kann, wenn ich einen Level-1-Client installiere, dass der automatisch den anderen Level-1-Client bemerkt, dass der da ist, wahrscheinlich über IMAP, und dann die Synchronisation zwischen denen Ende-zu-Ende verschlüsselt, also zwischen den beiden Mail-Clients, der Key ausgetauscht wird. Und dann muss ich mir als User auch keinen Backup-Code oder irgendwas merken. Es wird einfach quasi auf das andere Device gemacht. Und das Pairing findet dann noch über einen in so einem typischen Diffie-Hellman nochmal zahlengesicherten, also wo ich quasi Passwords verifizieren muss, so zweimal vier Zahlen, dass die auf beiden Devices gleich aussehen und sowas, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich. Aber das ist eben Level 1 und wir haben uns deswegen entschieden, das so zu teilen, weil die meisten Mail-Clients, die derzeit entwickelt werden, werden auf relativ wenig sage ich mal, Manpower entwickelt. Ja, das E-Mail-Ökosystem ist jetzt nicht so, dass irgendwie 5 Leute fulltime an Enigmail sitzen und irgendwas machen. Wahrscheinlich kennen auch einige von euch die etwas vertrackte Situation mit Thunderbird, was seit 2 Jahren so Mozilla irgendwie loswerden will und was sozusagen nicht so richtig in eine größere Weiterentwicklung kommt und auch eine relativ alte Software ist. Und das heißt, größere Änderungen zu machen, ist für die meisten Mail-Programme jetzt nicht mal einfach so eine Sache, die sie mal eben machen können in 1-2 Monaten. Und deswegen haben wir quasi diesen Cut gemacht und haben gesagt, okay, wir machen erstmal den ersten Schritt und gucken halt, dass das dann gut funktioniert. Kriegen auch ein bisschen mehr Field Experience von dem, wie das läuft. Und den zweiten Schritt, der basiert dann eben auf diesem, dass man schon das Transfer-Key-Format definiert hat. Das wird dann weiterhin gelten. Nur es wird dann eben automatisiert ausgetauscht zwischen den Devices. Aber der Teil fehlt in Level 1. Genau. Also ich denke, dass diese Spezialität, dieses mit dem Prefer Encrypt, das ist eine Sache, auf die haben wir sicherlich sowas wie 30-40% unserer Diskussionen drehten sich um dieses Thema, wie man das genau macht. Mit dem Prefer Encrypt und auch Multi-Device. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel bei WKD, also Web Key Directory, also was die GNU-PG-Leute machen mit diesem Provider-Lookup und so, die da halt erstmal nicht dabei ist. Also da gibt es sozusagen, ich habe den Key und dann verschlüssel ich halt einfach und ob die andere Seite damit klarkommt oder nicht, ist halt nicht mein Problem sozusagen. Ich verschlüssele halt, weil ich habe ja den Key. So, das heißt, dass da sozusagen User irgendwie kommunizieren können miteinander auf der Ebene, was sie eigentlich wollen in ihrem Setting, das findet da nicht statt, könnte aber theoretisch stattfinden. Also da reden wir auch mit Leuten, die da interessiert sind aus dem Umfeld. Und bei PEP bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist auch so eine Präferenz, wenn man den Key hat, zu verschlüsseln, oder? Ja, genau. Und das ist halt eine Sache, da gibt es sicherlich eine Differenz sozusagen, dass wir da eben aus unseren Usability-Überlegungen da nicht so ein Freund von sind, einfach immer alles automatisch zu verschlüsseln, weil das halt in realen Situationen Leute einfach extrem nervt dann. Wenn du meine Verschlüsselung ausschalten kannst. Na, wir werden noch sehen, ob die Mail ankam. Ich weiß es nicht. Aber, Moment, was hast du gemacht? Du hast einfach irgendeine beliebige From-Adresse genommen mit deinem... Nein, aber du hast das über deinen eigenen Mail-Server, der also schlecht konfiguriert ist, weil eigentlich soll das zurückweisen, aber gut, ja. Ah, okay. Ja, gut, aber da haben die großen Provider noch nicht andere Policies, ne? Das kannst du mit Gmail nicht machen. Okay, sag du mal. Kam nicht an. Ja gut, aber Inria würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen guten Mail-Server. Klar. Ja. Genau. Ja, Ja gut, ich meine, die andere Frage ist, ob man als Mail-Client sich irgendwie überhaupt Spam-Mails anschaut im Hinblick auf irgendwie Keys rausziehen. Ne? Wahrscheinlich wird man Sachen, die als Spam klassifiziert sind, sich auch gar nicht anschauen, weil es ist relativ klar, dass da irgendwie wirres Zeug drinstehen kann. Aber klar, ich meine, das Problem ist... Ja, mache ich gleich. Ich würde jetzt ganz gern, also... Ich gucke nicht so gerne in meine Mailfolder, während es, weißt du? Ja. Es war, ja, ist im Spamfolder gelandet, genau. Also Gmail sozusagen akzeptiert das so nicht, ne, so ohne weiteres. Ja, also das wäre jetzt, also ich sag mal so, Autocrypt hat schon das Ding, dass man, das, ich denke, dass, ich weiß nicht, ob es da explizit steht, aber es ist relativ klar, dass wir...
Ich habe es gerade bei dir getestet, bei mir kommt es in der normalen Inbox an. Mhm. Von foto@gmail.com zu foto@gmail.com verschickt über
smtp.in-reader. Ja, ja gut, aber... Ja, okay, also es ist sicherlich wahr... Genau. Also vielleicht ein Schaubild, diese Alice-Bob-Geschichten, die wir gemacht haben jetzt auch, die... Englisch. Images, also hier gibt's... Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. So sieht das sozusagen in den... also links ist Alice... Ist das so noch groß genug? Nee, ne? Okay. Also wenn Alice Bob hier eine Mail schickt, dann ist dieser Autocrypt-Header dabei und da steht eben, abgesehen von dem Key, das ist ein Base64-encodeter binärer PGP-Key, steht hier eben noch das Prefer Encrypted Yes in dem Fall. Also sprich, die andere Seite soll an mich verschlüsseln. Ja, ja, Moment, aber zum Beispiel jetzt, wenn das zum Beispiel eine also wenn jetzt zum Beispiel, das Problem ist jetzt, also Inria, der Mail-Server von Inria, keine Ahnung, ne? Aber wenn ich, also wir gucken uns halt an, was irgendwie Posteo was macht, web.de macht, was macht Gmail, was machen die ganzen großen Mail-Provider. Und da wirst du ein Problem haben, hier eine Gmail-Adresse zu haben und das zum Beispiel an eine Posteo-Adresse zu schicken oder an irgendwelche anderen. Die werden diese Mail nicht, also da kannst du nicht einfach im Namen von Gmail, die immer DKIM signieren und was die Provider miteinander abchecken, einfach so Sachen schicken. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche Setups gibt wie von Inria und CCC, wo man das doch irgendwie hinkriegt, ne? Aber wir gucken halt schon auf die Provider, das heißt, also auf die großen Provider, was wie diese sozusagen die Praxis ist. Ja, ja, SPF, genau.
Aber er hat gerade eine für mich empfangen und mir angezeigt, die nicht vom Google Server gekommen ist.
Ja, und vor allem will ich doch vielleicht auch meine Gmail-Adresse sitze, aber.
Ja, das ist der Punkt. Also, kommst du auch da
hin? Will ich doch vielleicht auch mal mit meinem Privat-SMTP rausschicken. Also, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier ein Telefon, wo jetzt meine Gmail-Adresse
Also, eine Sache, die wir...
Ja. Aber das ist ja so, ich lande jetzt, ja, aber ich lande jetzt mehr vor der Zeit, weil ich bin ausgeprägt.
Und der Empfänger guckt sich das an und sagt, ah, jetzt schalte ich meine Lynch-Verschlüsselung aus.
Oder Yahoo, ne?
Kommt an, wird ausgewählt und ich habe deine Verschlüsselung ausgeschaltet.
Genau. Aber das kommt halt, also das ist sicherlich eine Sache, die auf jeden Fall sozusagen in der Praxis getestet werden muss. Ein Problem ist auf jeden Fall, das hatten wir in unserer Gruppe auch, ne? Wir sind natürlich von den Leuten, die da zusammenkommen, also eben aus Enigmail, K9, Mailpile, diverse andere Geschichten, die es sind natürlich Leute, die irgendwie mit Mail schon ewig Sachen machen, die irgendwie verschiedene Mail-Server benutzen, verschiedene Identitäten haben. Ich habe auch irgendwie 4 verschiedene Mail-Accounts, die ich benutze und sowas. Das ist aber nicht das, was normalerweise Leute machen. Ja? Also das heißt, die meisten Leute haben halt nicht die Setups und haben auch nicht Linux und haben auch nicht alles Mögliche. Ne? Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt in der Diskussion damit anfange, naja, ich nehme jetzt hier diesen CCC und dann irgendwie Inria und irgendwelche Mail-Server und dann klappt das nicht und so. Das ist ein Problem, das muss man sich anschauen, aber man muss sich auch immer anschauen, was ist sozusagen der etwas allgemeinere Kontext. Ja? Also was haben Leute wirklich, weil so Provider wie Gmail und auch GMX, die haben natürlich was dagegen, dass Sachen mit falschen From verschickt werden, wegen Phishing und sowas. Ja? Also weil da kommen sozusagen Leute an Viren und alles Mögliche. Und ja, genau. Und das insofern ist auch die Frage, wo sich das hinentwickelt. Und meiner Ansicht nach in den letzten Jahren sind die ganzen Policies da tendenziell alle eher strikter geworden. Also die... Ich weiß, ja. 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 Kann ich es verwerfen? Ja, das ist prinzipiell, also vielleicht ganz kurz für die, die es jetzt noch nicht so ganz gut kennen, was auch um Phishing zu vermeiden und genau dieses, dass irgendjemand einfach eine From-Adresse nimmt, die nicht stimmt, haben halt verschiedene Provider das eingeführt, dass sie eine Signatur auf die Header machen, genau wie du gesagt hast. Das heißt Domain Key Identified Mail. Das heißt, da steht im Prinzip im DNS für den Provider einen Public Key in einer bestimmten kanonischen Weise, wo ich also rankomme. Und dann kann ich also, wenn ich eine Mail kriege, wo ein bestimmter From steht, nachgucken, ist die Signatur korrekt? Das heißt, ist diese From-Adresse tatsächlich von dieser Domain gekommen? Ja. Das wurde vor 3 Jahren oder 5 Jahren oder sowas, 4 Jahren, 5 Jahren standardisiert und wird von vielen verwendet, nicht von allen, aber von vielen, also von Gmail vor allen Dingen auch. Und ist aber eine Sache, und da ist sozusagen das Problem, das ist eine Sache, die vor allen Dingen zwischen den Providern funktioniert. Also du kannst sozusagen, ein Provider kriegt von einem anderen Provider eine Mail und der sieht dann dieses, das kommt von Gmail und macht dann diese Verifikation, dass die Header stimmen. Ja? Du kannst aber dann, wenn diese Mail weiter wandert zum Enddevice, diese DKIM-Verifikation nicht mehr ganz so stabil machen. Und das liegt daran, dass zum Beispiel Microsoft Exchange, was auch eine Realität ist, ganz gerne Sachen umschreibt. Ja. Und dann hast du sozusagen, der Provider kann zwar noch checken, dass es dann von Gmail kommt, aber das ist ein Exchange-Server. Und dann schickt er das weiter auf das Enddevice und das Enddevice guckt dann, ich guck mal, ob die Signatur stimmt und die stimmt dann nicht, weil das sozusagen... Genau. Nee, aber es geht jetzt hier um die Verifikation. Es geht nicht darum, also nehmen wir an, Gmail würde sich... Genau. Genau, das ist, also in einigen Fällen geht es. Ich sag mal so, du kannst zumindest eine... Also es war im Prinzip genau der Ansatz, den ich auch vor einigen Monaten favorisiert habe, aber ich weiß von Leuten, die da ein bisschen mehr drin hängen noch in dem Mail-Ökosystem, die sagen, naja, DKIM auf End-Devices ist nicht ganz so einfach. Also das ist nicht so eine... End-Devices gar keins. Das heißt, bisher machen genau. Ah, okay. Provider-Level. Mhm. Naja, klar. Also auf jeden Fall sind, sage ich mal, Sachen, die, wenn es, also es gibt nicht nur, das Problem ist gar nicht so sehr, also ich würde sagen, ob man jetzt den Encrypt-Default-Status auf ja, prefer Encrypt yes oder no ändert für jemanden, das ist zwar unschön, aber noch nicht so schlimm, als wenn ich einen Key unterjuble, der dann zur unreadable Mail führt. Dann kann ich also sozusagen einfach euch allen irgendwie eine Mail schicken, ja, und kann so tun, als wenn der Key von Svar sich geändert hat. Und dann das nächste Mal, wenn ihr dann irgendwie ihr eine Mail schickt, kann sie es halt nicht lesen, so, ne? Also sozusagen so eine Art Denial of Service an der Stelle. Das heißt, das Problem ist schon klar, ja. Also wenn ich anfangen kann, einfach wild Mails durch die Gegend zu schicken und die kommen alle an und werden alle gesehen, dann habe ich ein Problem. Und die These, die ich da habe, ist, das ist zumindest, sage ich mal, im größeren Ökosystem findet das nicht mehr so statt. Ja, du kannst nicht einfach, also jetzt Inria CCC, okay, aber du kannst nicht einfach irgendwie als Gmail an Posteo einfach irgendeine Mail schicken und Posteo sagt, ja, passt schon, das kommt von Gmail, alles klar. Sondern die werden über Spam-Auswahlverfahren dann irgendwie zumindest weggeordnet. Und damit sieht sie dann der Mail-Client nicht. Also er würde sicherlich nicht den Spam-Folder, das haben wir schon gesagt, er würde nicht in den Spam-Folder gucken, um sich die Keys und sowas rauszuziehen. Ne? Also in dem Sinne nicht jede reinkommende Mail, sondern jede reinkommende Mail, die es in meine Inbox schafft, die nicht Spam ist, ja, die schaue ich mir an in Bezug auf, so. Kurz noch mal zum Konzept. Also hier ist es im Header, und in der zweiten Mail, also wenn Alice Bob eine Mail geschickt hat und dann Bob eine Mail zurückschickt, dann kann die bereits verschlüsselt sein. Weil Alice hat ja schon ihren Key mitgeteilt, hier. Das heißt, Bob kann dann in dem Fall sofort an Alice quasi im Reply encrypten. Und macht das auch in diesem Fall, weil hier Prefer Encrypted jetzt steht. Ja? Der Vorteil ist, dass zwar Leute, die Enigma installiert haben und vielleicht auch K9 mit Attachments, wo ihr Mail-Client anbietet, die zu importieren, was anfangen können, aber die ganzen Leute, die nicht Enigma, das sind ja auch einige, nicht Enigma oder K9 oder irgendeinen der Verschlüsselungsclients haben, die kriegen dann einfach irgendwie .ascii, irgendeine komische Datei. Und das löst bei vielen Leuten Irritation aus, wenn da irgendwelche komischen Attachments sind, weil eine der Geschichten, die Usern erzählt wird, ist, wenn du komische Attachments kriegst, dann ist das ein Spam oder ist irgendwie ein Problem. Ja? Das heißt, wenn du nicht einen verschlüsselten Client hast, dann siehst du quasi in einem, so, und das ist die eine der, es gab glaube ich 2 bis 3 Sachen, das war ein wesentlicher Punkt, warum wir sagen, wir machen das in den Headern. Weil das ist eigentlich eine Sache, die Mail-Clients miteinander verhandeln, sozusagen. Also das muss der User nicht, der muss keine Keys sehen, sozusagen. Es hat natürlich auch den Nachteil, dass für die nächsten, sag ich mal jetzt für 2017, wenn es dann Autocrypt-fähige Clients gibt, dann können die mit existierenden PGP, wenn ich jetzt irgendein tolles Emacs oder irgendwas anderes, ein Setup habe, wo ich PGP-Sachen mache, dann kriege ich das quasi im Header, kann mit meinem Tooling aber nichts anfangen. Während ein Attachment könnte ich einfach doppelklicken oder irgendwas machen und es würde einfach importieren. Das heißt, da ist dann sozusagen die Interoperabilität mit der existierenden, mit dem existierenden PGP-Tooling nicht so gut. Aber da ist halt auch, ich sag mal so, da ist zumindest jetzt von den Autocrypt-Leuten einfach die Ansicht, gut, wir wollen ja viel mehr User bringen auf Verschlüsselung. Das heißt, an der Stelle müssen halt die Leute, die schon PGP-fähige Clients haben, halt ein bisschen was noch in ihrem Tooling machen, dass sie halt dass sie diesen Key halt lesen können aus dem Header, ja, statt aus dem Attachment. Ist auch nicht so schwierig. Das ist auch der Teil, den ich jetzt noch im Hands-on, weil das Ganze ist in, es gibt eine quasi nicht direkt Referenzimplementierung, aber zumindest eine Implementierung, mit der man auch rumspielen kann und die ich auch in meinem eigenen Mail-Setup quasi in Produktion habe. Aber das ist natürlich auch ein spezielles Mail-Setup. Und da ist es dann einfach so, dass ich dem Tool sagen kann, hier ist die Mail und dann kommt zum Schluss einfach ein Key raus. Ja, oder ich kann den einfach dann in GPG importen. Das heißt, ich kann das in alle möglichen Setups, die das halt irgendwie schon können. Für die Leute, die schon irgendwie PGP-Clients haben, ist der Aufwand nicht sehr groß, einfach diesen Key zu importieren. Ja. Aber eben aus besagtem Grund ist es nicht einfach ein Attachment, weil das für die meisten anderen User ein Problem ist. Ja.
Frage, wie geht ihr denn mit Keys um, die sich ändern? Also wenn ein Nutzer jetzt ein neues Handy kriegt, der keine Ahnung hat, der richtet seinen Mail-Account ein, dieser neue Client, den er auch nutzt, ist auch Autocrypt-fähig. Er kriegt aber jetzt einen neuen Key, weil der Autocrypt-Client sagt ihm, erstell doch einen Key, dann kannst du verschlüsselt mit deinen Freunden senden.
Ja.
Aber natürlich hat er vorher kein Backup gemacht oder es gibt noch keinen QR-Code, weil in den ersten Clients ist das noch nicht drin oder whatever. Was zeigt ihr dann an, wenn sich der Key auf der Gegenseite ändert?
Genau, willkommen im Team. Das sind genau die Fragen, die wir auch, wo es sozusagen immer sehr viel drum geht, um dieses, der User macht einfach irgendwas und weiß überhaupt nicht, was er macht und hat einfach ein neues Device und sagt, enable Autocrypt oder ne, was auch immer. Und eine Antwort darauf ist, dass wir eine Recommendation drin haben. Also das Ganze ist ja, wenn ihr auf autocrypt.org geht, und dann hier auf Level 0 Support. Da sind sozusagen die derzeitigen Sachen festgehalten. Und da gibt's halt eine Recommendation, dass, dass wenn ein Autocrypt-Client, ein Autocrypt-fähiger Client quasi anfängt zu arbeiten, also ein neues Release, irgendwie Autocrypt oder ein neues Device, egal, dann soll der die Inbox checken und gucken, ob sozusagen schon Mails rausgeschickt wurden. Der muss ja irgendwie Zugriff kriegen auf IMAP. Muss ihn ja irgendwie konfigurieren über Autoconfig oder wie auch immer. Und in dem Moment kann er schon mal feststellen, dass zumindest schon mal ein Autocrypt Client aktiv war. Ja, schon mal ein Indiz sozusagen, dass ich vielleicht nicht einfach nur den Default Screen zeige. Und das Zweite ist, dass wenn der einen neuen Key generiert und den dann dranhängt, dann wird der in Zukunft benutzt werden. Und es gibt auch keine Warnung. Ja? Also sprich, wenn Alice ein neues Device hat und dort eine und dort Autocrypt einrichtet, sich einen neuen Key generiert und dann Bob eine Mail schickt, genau jetzt in unserem Szenario, dann wird Bob einfach diesen neuen Key nehmen. So, der wird sich also nicht irgendwie jetzt wundern oder so, wird einfach sagen, na gut, gibt irgendwie einen neuen Key, weswegen auch immer. Und den nehme ich jetzt einfach. Das ist sozusagen genau der Punkt, warum die sich nicht um aktive Attacken zu kümmern, ist an der Stelle natürlich massiv vereinfacht. Ne? Weil sonst würde man sagen, da kann der Provider ja einfach mal einen anderen Key dranhängen und dann habe ich ein Problem. Ne? Ja. Natürlich ist es Clients unbenommen, da trotzdem eine Warnung anzuzeigen oder irgendwas. Ne? Das ist sozusagen, aber man kennt es von Signal und Usability Studies zum Beispiel, dass halt, wenn man in so einer Gruppe ist, in Signal mit 10 Leuten und oder 20 Leuten, ich habe das oft gemacht, und dann alle möglichen Leute ihre Keys wechseln, weil sie ein neues Handy haben und so weiter. Und wer macht dann wirklich die Verifikation, die angeraten ist von Signal? Ja, dass es dann irgendwie sagt, oh, da hat sich irgendwas geändert, das ist irgendwie rot oder hat irgendwie eine Warnfarbe oder so. Aber das macht man in der Regel nicht, ne? Das macht kaum jemand. Man sieht dann quasi diese sich ändernden Keys und denkt sich, ja, so wird schon passen sozusagen. Verify, okay. Da gibt es sehr interessante Studies zu, wie User tatsächlich drauf reagieren. Das ist total fatal.
Ich habe noch eine kleine Nachfrage dazu. Nur, also ja, ich weiß, die Nutzer schauen sich das nicht an und nutzen es einfach, was dann aber auch dazu führt, man kann ihnen jede Art Key unterschieben. Mhm. Ich kenne es nur jetzt aus meiner Praxis, weil ich halt einfach in der Woche so 3 bis 5 Keys unterschreibe, weil wir das halt relativ heftig nutzen. Und ich habe neulich einen Kollegen gehabt, von dem ich einen Key unterschrieben habe, der mir extra gesagt hat, bitte geh auf den Key-Server, ich meine, ich mache das eh immer, und prüf gegen den ganzen String des Hashes für den PGP-Key, weil nämlich er in so einem Bot-Run dabei war, der über die Key-Server gelaufen ist. Und da gab es einfach einen Bot-Run, der über diverse Key-Server gelaufen ist und versucht hat, die letzten 8 Stellen des Hashes eben nachzubauen und eine Collision zu bilden. Und das ist ihm für dessen Key auch gelungen. Das heißt, es gibt jetzt nicht zweimal nur seinen Key unter der E-Mail-Adresse auf dem Key-Server, sondern die letzten 8 Stellen passen auch genau zusammen.
Ja,
das heißt, da gibt es schon Probleme im aktuell bestehenden System, die extrem problematisch sind in den Key-Servern. Wie versucht Autocrypt da vielleicht drauf zu reagieren, zu sagen, keine Ahnung, es gibt jetzt einen neuen Key, der hat einen Hash, der sieht vielleicht so ähnlich aus, dann muss ich dem Nutzer eigentlich eine Warnung geben, weil dann hat vielleicht aktiv jemand versucht, mich zu betrügen oder so.
Naja, sowas. Das Problem ist ja, also jetzt gerade das Key-Server-Beispiel, was du gerade gebracht hast, da ist es natürlich so, dass es überhaupt so sichtbar ist. Ne? Bei AutoCrypt sind die Keys einfach für niemanden erstmal sichtbar. Wenn Alice Bob eine Mail schickt, dann ist dieser Key, außer bei Alice's und Bobs Provider, nirgendwo irgendwie gespeichert. Es gibt also sozusagen keinen zentralen Ort, wo ich einfach hingehen kann und anfangen kann, überhaupt irgendwelche Hash-Kollisionen zu berechnen, weil ich kenne den Key nicht. Aber ich kann natürlich als jemand, wenn du mir jetzt eine Mail schickst, kann ich halt versuchen, irgendwie jetzt anzufangen, deinen Key irgendwie fingerprintmäßig irgendwas zu machen. Aber das würde mir jetzt noch nicht helfen, deinen Key auszutauschen. Also ich könnte sozusagen zu keinem Key-Server gehen, irgendwas uploaden oder so, weil deine Konversationspartner, Partnerinnen werden sich nur daran orientieren, was sie von dir als Mail bekommen, was da drin steht. Und das ist halt ein relativ authentisierter Strang, weil du musst dich gegenüber deinem Provider authentisieren, die Provider authentisieren sich gegenseitig. Ne? Und das heißt, es gibt nicht so ohne weiteres die Möglichkeit, einer dritten Person irgendwie zu sagen, dein Key ist das und das. Das ist auch ein bisschen die Frage, die Christian schon aufgeworfen hat, ne? Aber.
Ich habe mal gerade nachgeschlagen. RFC für E-Mail. Die aktuelle RFC für E-Mail, das ist die.
Also es gibt ziemlich viele RFCs für E-Mail.
Ja, also auch in der alten RFC 822 und in der aktualisierten Fassung 5322 steht drin, dass die maximale Länge eines Headers darf nicht über 998 Zeichen sein und sie soll nicht über 78 Zeichen sein.
Ja.
Und dann habe ich gerade mal geguckt, wie groß ist denn mein PGP Public Key und der ist 4773 Zeilen.
Zeilen?
Zeichen.
Entschuldigung, Zeichen.
Ja. Aber das heißt, der ist immer noch fünfmal länger, als was der Standard euch maximal erlaubt.
Ja, das ist.
Wie packt ihr den?
Aber meiner Ansicht nach, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber soweit ich weiß, sind diese 998 sowas, was eher, also das wird von allen möglichen Leuten, werden schon größere Header verwendet. Also Exchange voran, die haben 10k Header und sowas.
Es geht um das Limit pro Zeile, nicht um das gesamte Limit für den Header.
Ach so, ja, gut, aber das ist, sorry, ja. Warte einen Moment.
Wie gesagt, ich weiß, was wir jetzt sind, deswegen habe ich gerade nach.
Ja, aber das klar, aber zum Beispiel, ich zeige es euch mal ganz kurz jetzt hier in dem, also, wenn ich zum Beispiel hier make header und ich mache jetzt von meiner eigenen E-Mail-Adressen ein, dann sieht das halt so aus. Und das wird also hier umgebrochen einfach.
Dann zählt das nicht,
genau. Und das haben wir auch schon mit allen möglichen Servern getestet und Providern. Das geht überall durch, auch bei Gmail und überall. Und doch klar, das ist doch klar. Also Dicem hat eine. Genau, das gehört zum AutoCrypt-Header, ja, das ist durch diese Indentierung hier. Also du kannst quasi einen Header hier mit, ich glaube, /r/n oder so, wenn du sicher gehen willst. Und dann halt hier Indentierung, gehört das alles zum selben Value. Und genau. Nee, Moment. Du sagst, das verstehe ich nicht ganz. Provider, sag's nochmal.
Nein, ihr wollt Provider agnostisch sein.
Genau.
Okay. Das heißt, die Frage, die erspare ich mir jetzt eigentlich nach DNSSEC und irgendwelchen Schlüsselaustausch im DNS, ist irrelevant.
Genau.
Soll alles nur in E-Mail-Header.
Genau.
Okay.
Also wir bauen quasi einfach auf der Tatsache, dass einigermaßen eine E-Mail-Message von A nach B zu schicken, zwar nicht perfekt, aber einigermaßen gesichert ist zwischen den Providern und verschicken dann einfach da drin die Keys. Und daran unterscheidet sich es auch von allen Systemen, die quasi irgendwelche zentralen Lookups haben. Also sowohl Web Key Directory als auch Key Server. Und das heißt nicht, dass es nicht ohne Probleme ist. Ne? Es gibt Probleme. Also es gibt, wenn ihr in die Spec guckt oder so, dann schreiben wir verschiedene Risiken. Table of Contents. Da gibt es ein ganzes Potential Ecosystem Dangers of Autocrypt. Ja. Gibt es eine ganze Menge Sachen, die wir sozusagen aufgeschrieben haben, die uns schon aufgefallen sind, wo sozusagen ein bisschen problematische Areas sind und so. Ne? Das ist, also die.
Die erfordert ja Mitarbeit des Providers.
Genau, aber das ist sozusagen eine sehr minimale Geschichte. Also ich glaube, das wird nicht so schwierig sein, Provider zu überzeugen, dass sie in ihrem bestehenden DKIM-Zeug noch diesen Header signen. Das ist sozusagen, ja. Da müssen sie wirklich nur einmal Konfiguration ändern. Das ändert nicht die Art der Operation, die sie betreiben. Ne? Sie müssen nicht plötzlich irgendwie als Certificate Authority Keys ausliefern oder sowas. Genau. Gut, also ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen vermitteln konnte sozusagen, wo derzeit die E-Mail-Encryption-Ansätze stehen. Web Key Directory, PEP Engine. Also ich würde sagen, der also ja.
Kannst du vielleicht
noch
was zu
deinen
erzählen? Also
ich
habe gehört, dass du
Dark Internet Mail Extension. Also ich weiß es nicht, ich habe es gelesen, die haben sich extrem viele Gedanken gemacht. Also wahrscheinlich kennt ihr diese Story um Lavabit, ne? Wer ist der? Allison? So und so, der Typ, der seinen Laden da zugemacht hat, Lavabit, glaube ich, oder wie hieß es, ne? Silence? Lavabit oder so. Im Zuge dieser Snowden-Geschichte, weil er irgendwie sein SSL-Root-Zertifikat, sein Zertifikat rausrücken sollte, damit die irgendwie alles entschlüsseln können und sowas. Und der hat zusammen mit anderen Leuten, ich glaube ein Jahr lang oder noch länger, an was gearbeitet. Das heißt DIME, Dark Internet Mail Exchange Environment oder sowas genau. Und das hat eine ganze Menge interessante Gedanken drin, eine ganze Menge interessantes Krypto-Design, ist aber genauso wie, aus meiner Sicht jetzt, ne, ist genauso wie ganz viele andere Ansätze, hat es das Problem, dass sich quasi die gesamte Welt ändern muss. Ja, also es gab sozusagen schon verschiedene Ansätze, irgendwie was Besseres zu machen als E-Mail mit Verschlüsselung und so, die aber den Ansatz verfolgen, ihr müsst sowohl in diesem Fall DIME-fähige Clients haben und ihr müsst auch DIME-fähige Server haben. Ja, also du musst quasi die gesamte Infrastruktur an der Stelle ändern. Du musst sowohl die Provider ändern, als auch die Clients. Und das ist halt eine relativ... Das ist sozusagen ein extrem hoher Uptake. Ne? Also da gibt es sozusagen keinen richtigen inkrementellen Path, irgendwie zu einer besseren Situation zu kommen. Und wenn man einen schrittweisen Weg geht, dann ist es alles ein bisschen nerviger, weil man kann nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt alle das installiert haben oder ihr müsst alle irgendwie folgende Software benutzen oder sowas. Das ist schade, dass man das nicht sagen kann. Ja? Aber andererseits hat man eben den Vorteil, dass man einen schrittweisen Weg hat, der sozusagen kompatibel bleibt mit dem Existierenden. Und DIME hat eben das Problem, dass du entweder DIME machst oder das jetzige Ökosystem. Und es gibt sozusagen keinen richtigen inkrementellen Weg dahin. Und insofern, glaube ich, ist es eine sehr schwierige, ein schwieriger Ansatz einfach. Auch wenn da sehr viele spannende Sachen drinstehen. Ich habe es mir durchgelesen und war recht beeindruckt, was sie sich alles für Gedanken gemacht haben, auch zu spezifizieren. Aber bin halt ein bisschen skeptisch, was den Ansatz an sich angeht, ne? Replace the world, so ungefähr. Das ist halt immer schwierig, sowas durchzusetzen. Ja. Mhm. Ich bin jetzt noch ein bisschen da, ja. Und naja, sehr gut. Wann sind die Lightning Talks? Okay, es war jetzt auch schon eine. Hatte jemand? Nee, okay. Gut. Also, wie gesagt, ich habe jetzt meiner Ansicht nach so ungefähr. Also die drei Sachen, die drei Projekte, die quasi da unterwegs sind, derzeit angerissen, ein bisschen erzählt, was irgendwie jetzt aus dem, wie ich das bei Autocrypt wahrnehme, was da sozusagen so die Ansätze sind und wo wir gerade stehen. Wir haben jetzt nächste Woche treffen wir uns auch wahrscheinlich wieder ein paar Leute zumindest, um das sozusagen weiter auch in die auch geht's auch nochmal um Webmail, wie man das da reinbringt. Und das kennen vielleicht einige Melvilope. Melvilope ist ein Plugin, was man bei web.de und GMX und bei Posteo und auch bei anderen verwenden kann. Das ist quasi ein Plugin für Chrome und Firefox. Und es ist eigentlich so eine Art MUA im Browser, also ein Mail-Programm im Browser. Weil es bedeutet, dass wenn ich dieses Plugin installiere und damit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mache über Webmail, dass der Provider nicht diese Kontrolle über den Code hat. Weil ich installiere das Plugin im Firefox oder im Chrome und das kann der Provider, also Posteo oder andere, kann das nicht verändern. Das ist sozusagen ja auf meiner lokalen Maschine installiert. Und dadurch kriege ich dann quasi auch in Webmail so eine gewisse Ende-zu-Ende-Sicherheit rein. Und das wollen wir halt auch möglichst mit AutoCrypt kompatibel machen dann zum Beispiel, dass das halt da dann auch gemacht wird. Das Ganze ist, also eines der Probleme ist, dass eigentlich alle Plattformen und auch teilweise die Mail-Programme auch zum Beispiel eine recht unterschiedliche Architektur haben. Zum Beispiel auf Android, K9, die Mail-App, die man da benutzt, die hat zum Beispiel das ganze Key-Management, was wir ja auch machen, was nur recht verborgen ist, so, hat das ausgelagert in Open Keychain, was eine eigene App ist. So, das heißt, da werden dann die Keys auch, da kann ich auch Verification machen bezüglich Keys und sowas. Und das ist zum Beispiel was völlig anderes als sowas wie zum Beispiel Enigmail, ja, wo das ein Plugin ist, wo auch das Key-Management da ist, was dann aber wiederum auch GPG verwendet. Das ist eine spezielle Geschichte. Bei im iOS, also im Apple, ist die Architektur von dem Mail-Programm wieder ein bisschen anders. Weil da nutzen zum Beispiel teilweise Mail-Programme das Feature, dass man verschlüsselt über die iCloud, also über die Apple Cloud-Geschichte, Devices synchronisieren kann und da auch die Keys. Das heißt, die sind sozusagen alle diese Geschichten sind alle immer ein bisschen unterschiedlich und deswegen haben wir da immer auch eine ganze Menge Diskussionen, um erstmal zu verstehen, wie überhaupt die andere Architektur funktioniert, um dann zu überlegen, wie kann man was eigentlich am einfachsten machen. Also ein kleines Beispiel, wenn ich irgendwie sage, ich mache irgendwas mit IMAP zum Beispiel, was bei uns halt auch bei Multi-Device kommt, dann ist es zum Beispiel bei K9 tricky, wenn das dann irgendwie Open Keychain machen muss. Ja? Weil Open Keychain hat überhaupt keinen IMAP-Zugriff. Das macht nur die Key-Verwaltung. Wenn da jetzt irgendwas mit IMAP laufen sollte, dann wäre das ein Problem. Während K9 wiederum nichts mit Keys macht. Das delegiert jetzt alles an das Open Keychain. Das heißt, wenn ich dann irgendwas mache mit IMAP, dann muss ich mir halt überlegen, wie mache ich das dann da eigentlich? Ne? Wie kann ich das da einbauen, sozusagen, in diese spezielle Android-Situation? Und das ist eben je nachdem, was man genau anguckt, Enigmail, was auf verschiedenen Plattformen läuft, oder eben Webmail, sind das alles recht unterschiedliche Konstruktionen. Also die Webmail-Konstruktion von Mail-Programmen ist zum Beispiel auch wieder völlig anders. Also wie das sozusagen da funktioniert. Und diese Andersartigkeiten, die sind sozusagen symptomatisch für das E-Mail-Ökosystem und die werden auch oft als irgendwas Blödes, also als irgendwas, was halt hinderlich ist, dadurch kann man keine Innovation sozusagen unter die Leute bringen, angesehen. Ich sehe es aber eben auch genau als einen Effekt dieser ganzen Föderation, ja, dass es eben nicht in der Kontrolle einer Entität ist, die dann sozusagen die Welt einfach definieren kann. So wie WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp ist halt die Quelle aller WhatsApp-Clients, so ungefähr, und kann damit immer auch definieren, sozusagen, wie irgendwas läuft, aber hat natürlich dann auch über die Software eine ziemliche Kontrolle. Das heißt, wenn dann gesagt wird, da muss irgendwas eingebaut werden, dann muss man halt letztendlich nur zu WhatsApp gehen und die irgendwie mehr oder minder freundlich überzeugen, dass sie das tun. Und hat es damit erreicht. Ne? Während wenn das jetzt der BND versucht, zum Beispiel die E-Mail-Clients, dann hätte er sozusagen echt ein Problem. Also der müsste mit wahnsinnig vielen Leuten reden und das würde dann doch nicht ganz so einfach werden, das einzubauen. Genau. Also es ist ein bisschen so eine Stärke-Schwäche-Geschichte und wir sehen das eigentlich als ein Feature, dass es sozusagen diese Sachen gibt, aber es erfordert eben relativ viel miteinander reden und verstehen, wie das funktioniert. Und mittlerweile sind zumindest die Leute, die damit beschäftigt sind, da ganz guter Dinge, dass es sozusagen klappen kann.